Unser heutiger Predigttext kommt aus dem Matthäusevangelium, wie immer noch. Das ist Kapitel 21, Matthäus 21, Verse 12 bis 17. Und das ist das Wort Gottes. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, da wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr denn nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Am letzten Sonntag haben wir sozusagen eine Vorschau gesehen auf den Einzug des Königs in seine Stadt, in die Hauptstadt seines Königreichs. Und wir haben gesehen, dass das noch nicht der endgültige Einzug und die Krönung des Königs und die Aufrichtung seines Königreiches war, sondern das prophetische Bild dessen, was kommen wird. Und in gleicher Weise sind auch die folgenden Abschnitte, die dann diesem Einzug folgen, hier in Matthäus 21 und weiter, in gleicher Weise sind diese Abschnitte und ihre Ereignisse auch eine Vorschau darauf, was geschehen wird, wenn der König kommt und sein Königreich aufrichtet. Er wird damit beginnen, sein Haus zu reinigen. Was uns hier vor Augen geführt wird oder wurde, ist, wie der Herr sein Gericht am Haus Gottes beginnt. Er richtet die Heuchelei der Leute, die sich als die Frommen, als die Gottesfürchtigen ausgeben, die mit ihrer Lebensweise aber das bare Gegenteil demonstrieren. Sein Gericht beginnt damit, dass er alles, was nicht in sein Haus gehört, hinauswerfen wird. Jesus zeigt hier eine Seite von sich, die viele vielleicht überraschen mag, nicht wahr? Kurz zuvor zitierte Matthäus aus Zacharia 9, dass Jesus diese Prophetie erfüllt, indem er demütig oder sanftmütig auf einem Esel reitet. Jesus sagte selbst von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jetzt aber ist er zornig und aggressiv. Er wirft Tische um. Er treibt die Händler und ihre Tiere hinaus aus dem Tempel. Und er nennt die Herren des Tempels Räuber. Und damit wiederholt er die Worte der Propheten. Kurz davor hat die Volksmenge noch gerufen, wer ist dieser? Und sie antworteten, dieser ist der Prophet. Jesus ist auch der Prophet, der den Zorn Gottes über die Heuchler und Götzendiener im Gericht herbeibringt. Wenn wir seine Worte richtig verstehen, dann müssen wir sehen, dass er eigentlich hier nicht die Händler selbst anspricht, sondern eigentlich die Verwalter des Tempels, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, spricht er an. Sie sind es, die zugelassen haben, dass die Händler an diesem Ort im Tempel ihre Geschäfte machen. Sie, die den Vorhof des Tempels freigegeben haben, damit er missbraucht und zweckentfremdet werden kann. Die Tauben und die anderen Opfertiere und auch die jüdische Geldwährung, das sind Dinge, die gebraucht werden für den Gottesdienst. Und die Leute, die nicht selbst die Tiere besitzen, die sie opfern wollen, die müssen sie irgendwo kaufen können. Und so ist es auch mit den Denaren. Die jüdischen Denare, die müssen sie irgendwo wechseln können, weil mit diesen wird die Tempelsteuer, die verordnet ist, bezahlt. Das alles musste geschehen. Und es gibt einen legitimen Ort für den Handel mit diesen Dingen. Der kann aber nicht im Vorhof des Tempels sein. Dieser Vorhof, von dem hier die Rede ist, das ist der Vorhof der Nationen oder der Vorhof der Heiden. Er ist Teil des Heiligtums Gottes, in dem die Menschen Gott suchen und ihm begegnen dürfen. Und der Herr sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, ein Haus der Anbetung. Und er sagt darüber, es steht geschrieben. Wo das geschrieben steht, da steht noch mehr. Jesus zitiert nur einen Teil des Satzes, wenn er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und das tut er öfter, dass er nur einen Teil eines Satzes oder einen Satz aus einem Propheten oder einem Psalm zitiert, damit jeweils man sich erinnern soll an das Ganze, das geschrieben steht. Und das ist es, was die Verwalter seines Tempels nicht beherzigt haben. Lasst uns noch einmal hören aus Jesaja, was da dazu geschrieben steht, dass das Haus ein Bethaus sein soll. Das schreibt Jesaja in Jesaja 56, ab Vers 3, der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch, der sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinen Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Das ist eine besondere Verheißung des neuen Bundes, die Gott durch Jesaja hier macht. Die Nationen, die zuvor fern waren vom Volk Gottes, werden hinzugenommen werden. Und darum sollen sie auch einen Platz im Tempel haben, in dem Tempel, der die Vorschattung des letzten Tempels, des Christus, sein sollte. Und dazu wurde im Tempel der Vorhof der Nationen oder der Vorhof der Heiden verordnet und gebaut. Die Nationen, die hatten noch keinen Zugang zum Heiligtum, da durften nur die Juden hinein. Und sie bekamen aber doch schon einen Platz, an dem sie anbeten können. Und die jüdischen Führer aber, die Heiden am liebsten gar nicht sehen wollten, die gaben diesen Platz für andere frei, sodass dort jetzt Handel getrieben werden konnte. Wenn nun ein Heide an diesen Ort kam, wozu er völlig berechtigt war, was traf er dann da an? Der Kommentator Lenski, er schreibt, was für ein Anblick bot sich den Augen jedes besuchenden Heiden hier in diesem Vorhof. Was musste er von einem Haus denken, dessen größter Vorhof auf diese Weise entweiht wurde? Und was dachte er wohl von dem Gott, dem ein solches Haus gehörte? Sie haben den Namen Gottes vor den Nationen verunehrt auf diese Weise. Jesus sagte zu den führenden Juden, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Wenn wir das hören, könnten wir vielleicht zuerst etwa so denken, dass er damit meint, dass an diesem Ort die Räuber sind, die Räuberhöhle, die Räuber, wo sie die Leute berauben. Also an diesem Ort werden die Leute beraubt. Wie wenn das eben die Verkäufer und die Wechsler wären, die das tun. Das ist aber nicht der Fall. Eine Räuberhöhle ist ja nicht der Ort, wo geraubt wird. Das macht man draußen. Die Räuberhöhle ist der Ort, wo die Räuber leben, wohin sie sich zurückziehen, wenn sie von ihren Raubzügen zurückkehren. Und das meint Jeremia, aus dessen Buch der Herr hier zitiert. Jeremia sagt, und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind gerettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben. Denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, ist eine Räuberhöhle geworden in euren Augen. Die Räuber sitzen in der Höhle und sagen sich, hier sind wir sicher, in diesem Haus. Das ist unser Haus. Solange wir den Tempel haben, ist alles gut. Wir haben Gott auf unserer Seite. Nun, vor dem Zitat, das Jesus hier wiederholt von Jeremia, da sagt Gott noch etwas durch Jeremia. Er sagt, verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und mit diesem Zitat aus dem Propheten Jeremia ruft Jesus die jüdische Führung ein letztes Mal zur Umkehr. Wenn sie umkehren würden und den Dienst im Auftrag des Herrn, den Dienst im Tempel, im Haus Gottes wahrhaftig und recht ausführen würden, dann müssten sie nicht das Gericht erfahren, das Jesus ihnen dann kurz vor seiner Kreuzigung ausrichtet. Wenn er sagt, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Und vielleicht habt ihr bemerkt, er sagt hier nicht mehr mein Haus über den Tempel. Er sagt euer Haus. Sein Haus ist der neue Tempel, der er selber ist. Euer Haus, das ist der alte, der missbrauchte Tempel, der dann zerstört wird und dann für immer öde daliegt und nie mehr zur Anbetung gebraucht werden wird. Das ist heute noch so. Nun, nachdem Jesus den Tempel in dieser Weise gereinigt hat, auch als ein Bild für sein letztes Gericht, wenn er dann alles reinigen wird. Nachdem er den Tempel hier gereinigt hat, den Vorhof wieder dafür freigemacht hat, wofür er eigentlich da war, was passierte da? Da kamen sogleich Menschen zu ihm, die ihn, den Sohn Davids, den wahren Herrn des Tempels, suchten. Bevor er in Jerusalem eingezogen war, da riefen ihn zwei Blinde als Sohn Davids an. Und dann, als er in Jerusalem einzog, da wurde er als Sohn Davids gepriesen. Die Menschen bezeugten, dass die Hilfe, die Rettung von ihm kommt. Und jetzt, ermutigt durch diese Ereignisse, kommen weitere Hilfesuchende. Die kommen da herein in diesem Vorhof. Blinde und Lahme kommen zu ihm und finden Heilung. Diese eigentlich kultisch Unreinen treten an die Stelle der frommen Heuchler, die den Tempel für ihre eigenen Begehren missbrauchten. Jetzt findet genau das im Tempel statt, was Gott gewollt hat, wofür er ihn gegeben hat. Ein Ort zu sein, an dem den Menschen das Heil widerfährt. Jesus hat den Tempel als Ort gereinigt, hat diesen Vorhof wiederhergestellt, damit jetzt viele Unreine gereinigt werden. Diese Unreinen, Invalide, sowie auch Nichtjuden, diese wollten die jüdischen Führer nicht an diesem Ort haben. Sie hatten den Platz besetzt, indem sie ihn umfunktionierten. Jesus kehrt das Ganze wieder um. Mein Haus soll ein Ort der Anbetung sein. Der Tempel soll ein Ort sein, wo alle willkommen sind, die von sich denken, dass sie unrein, unheilig sind, die das von sich erkennen. Ich bin nicht rein. Ich brauche den Herrn, dass er mich reinigt. Der Tempel ist ein Ort, wo die Unreinen gereinigt, die Sünder mit Gott versöhnt und mit ihm vereinigt werden. Und diese Blinden und Lahmen wussten, dass sie nicht in Ordnung waren. Sie waren nicht okay. Und darum suchten sie den Retterkönig in seinem Haus auf. Und darum erfuhren sie Heilung und Rettung. Und das führte dazu, dass das Haus des Herrn wieder ein Ort der Anbetung wurde, wo diese Anbetung, wie diese Anbetung vor sich ging, das war wahrscheinlich keine so ruhige und bedächtige Sache. Es wirkte wohl eher wie ein Aufruhr, jedenfalls unerwartet und unvorbereitet. Es steht hier nicht ausdrücklich beschrieben, aber wir können uns wohl vorstellen, wie das auch an anderen und zu anderen Zeiten geschah, dass die Geheilten umhersprangen vor Freude und Gott überschwänglich lobten. Und von den Kindern heißt es, dass sie schrien oder laut riefen, Hosanna dem Sohn Davids. Das war eine Atmosphäre des Lobpreises, des überschwänglichen Lobpreises. Jesus hat die wohlgeordnete Atmosphäre der hohen Priester und Schriftgelehrten eigentlich durcheinander gebracht. Und das war eine enorme Herausforderung für diese Leute. Alles, was sie in ihrer eigenen Religiosität so schön eingerichtet hatten, das war aus ihrer Hand geraten. Und diese Männer spürten, dass ihnen die Kontrolle über den Tempel entgleitet, wenn das so weitergeht. Und darum versuchten sie, Jesus zurechtzuweisen. Siehst du nicht, was du hier anrichtest in dem heiligen Haus? Du ziehst diese Unreinen hierher und die Kinder schreien herum. Das ist eigentlich unfassbar traurig, nicht wahr? Wenn man sich vor Augen führt, was diese Herren des Tempels hier kritisieren. Sie kritisieren, dass im Tempel, hier im Vorhof, das gemacht wird, wozu der Tempel da ist. Es wird Gott gelobt von groß und klein. Und der Sohn Davids, der von Gott gesandte Sohn, der als Retter zu seinem Haus gekommen ist, wird angerufen und gepriesen. Jesus antwortet ihnen nur eines auf diese unfassbare Kritik. Er sagt, ja, habt ihr denn nie gelesen? Habt ihr nie gelesen? Er verweist auf die Schrift, die sie doch kennen müssten, und sagt damit gleichzeitig, es wird hier erfüllt, was geschrieben steht. Ihr seid Zeugen dessen, dass sich erfüllt, was vor Jahrhunderten vorangekündigt war. Wenn sie Kinder und Säuglinge im Tempel den Sohn Davids preisen hören, dann sollten sie sofort an das Wort aus Psalm 8 denken, wo es heißt, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Und nicht nur an diesen halben Satz wieder, den er zitiert, sollten sie denken, sondern auch daran, wie der Psalm weitergeht, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Und noch weiter, er spricht von dem Sohn des Menschen. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Das Lob der Kinder und Unmündigen gilt dem Sohn des Menschen, der Herrscher über alle Werke ist, dem alles unter die Füße getan ist. Der Sohn Davids, der besungen wird, ist der Sohn des Menschen, der Herrscher über das Universum, über alle Werke Gottes. Jesus gab ihnen das zu verstehen und dann ging er weg. Es war eines der letzten Male, dass er mit ihnen redete. Es heißt hier am Ende, und er verließ sie. Er lässt sie stehen. Mit dem, was sie haben. Er tut nichts mehr weiter, um sie von ihrer falschen Haltung zu überzeugen. Weil es keine Hoffnung dafür gibt. Er überlässt sie sich selbst und damit dem Gericht, das für sie bereitet ist. Markus kommentiert in seinem Evangelium, in dem Bericht, dass die hohen Priester so wütend wurden darüber, dass sie Pläne machten, Jesus umzubringen. Und das hatten sie ja öfter getan und es wird ihnen schließlich gelingen. Aber damit führen sie ihren eigenen Untergang herbei und die Zerstörung ihres Tempels und die Aufrichtung des neuen Tempels, durch den Gott endlich im Geist und in Wahrheit angebetet werden wird und heute angebetet wird. Jesus wird den neuen Tempel durch seine Auferstehung aufrichten. Es ist der Tempel seines Leibes, durch den alle, die glauben, gerettet werden, seien sie aus den Juden oder aus den Nationen. Was ist für uns die Anwendung aus dieser Geschichte? Ich war in der vergangenen Woche mit amerikanischen Freunden im Basler Münster. Und im Münster, einem von euch wissen das vielleicht, da gibt es so einen Eingangsbereich, einen Info- und Souvenirstand, wo man Souvenirs kaufen kann. Und sonstige Dinge. Und wir haben da so eher scherzhaft erwähnt, dass wir jeweils an die Tempelreinigung denken, wenn wir so etwas sehen in Kirchen. Aber eine solche gedankliche Verbindung ist eigentlich zu oberflächlich. Es geht hier nicht um Kirchengebäude und Einrichtungen, in erster Linie. Natürlich, es passiert etwas, das mit dem Tempelgebäude zu tun hat, mit einem Platz im Tempel. Aber es geht eigentlich nicht um das Gebäude und um die Einrichtungen. Wir sollten an Herzenshaltungen denken. Es geht um die Frage, mit welcher Herzenshaltung wir unser Glaubensleben einrichten. In einem Satz ausgedrückt könnten wir sagen, wir sollen nicht wie die hohen Priester, sondern wie die blinden und lahmen und unmündigen Kinder sein in unserem Glauben. Die hohen Priester haben das Haus Gottes missbraucht, um ihre eigene Religion aufzurichten, die ihre eigenen Begierden befriedigen soll. Und dadurch haben sie den aus ihrer Sicht Unwürdigen den Zugang zum Haus Gottes verwehrt. Und wir können das wiederholen, indem wir hochmütig unsere Rechtgläubigkeit hochhalten und alle verachten, die nicht exakt wie wir sind und wie wir glauben. Lasst uns gewarnt sein vor einer solchen Arroganz. Lasst uns barmherzig sein mit denen, die aus unserer Sicht nicht genügend fromm sind, unreine sind und sie nicht abstoßen, sondern sie zu dem wahren Herrn des Tempels einladen, durch den sie gerettet werden können, Heil erfahren können. Und schließlich enthält diese Geschichte auch eine Verheißung. Eine Verheißung für alle, die sich ihrer eigenen natürlichen Unreinheit bewusst sind. Und das sind wir selbst. Wir sind niemals genug, um ins Bethaus zu kommen und die Gemeinschaft des Herrn zu erfahren. Du bist sicher nicht hier, weil du genügend gut bist in deinem Glaubensleben, sondern du bist hier, weil du den Herrn brauchst und seine Hilfe und seine Vergebung. Wir sind aus Gottes wunderbarer Gnade eingeladen, in sein Haus zu kommen. Sein Haus, der Tempel, das ist Christus. Er reinigt uns. Er nimmt uns an und er macht uns zu wahren Anbetern. Und dazu müssen wir nichts bringen, sondern nur erkennen, dass wir ihm gegenüber immer Bedürftige sind und bleiben. Und als solchen ruft er uns zu. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Komm zu Jesus Christus und finde Ruhe für deine Seele. Amen.